herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Little Souls Worldwide. Der Podcast, der dir zeigt, wie du viel größer denken kannst, als du es dich bisher getraut hast. Und in dem es um Auswanderung, Auszeiten im Ausland, Freilernen, Aussteigen aus dem Schulsystem und so weiter geht. Und ich habe heute Petra Herruth eingeladen. Sie war schon in meinem normalen Podcast-Format Happy Little Souls, Bewusstsein mit Kindern, zu Gast und hat über Resilienz für Familien gesprochen. Und heute sprechen wir über ihr Auslandsjahr in Spanien. Sie ist mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann für ein Jahr nach Tarifa gegangen, hat ihr Haus in Wien vermietet und wie das alles funktioniert, wie das klappen kann, wie sie das organisiert hat und welche Herausforderungen damit verbunden waren, vor allem auch mit dem Leben in Spanien. Darüber sprechen wir heute. Und wir klären vor allen Dingen auch, wie bereichernd eine solche Erfahrung langfristig für die ganze Familie sein kann. Wenn dich das bewusste Erschaffen deiner besten Version von Familie interessiert, dann hör gerne auch mal in die anderen Folgen meines Podcasts Happy Little Souls rein oder bestell dir schon mal mein Buch vor, Das Geheimnis bewusster Mütter. Es erscheint am 17. April im Goldmann Verlag und du findest in den Shownotes einen Link zu einer kleinen Leseprobe und zu der Möglichkeit, das jetzt schon vorzubestellen, sodass es dann pünktlich, hoffentlich zum 17., 18. April in deinem Briefkasten sein wird. Jetzt aber erstmal ganz viel Freude mit dieser inspirierenden Folge mit Petra Herruth. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch in der Reihe Happy Little Souls Worldwide. Und zwar habe ich nochmal Petra Herruth eingeladen. Die war schon mal bei mir und hat mit mir über Resilienz für Mamas gesprochen. Das war die Folge 211. Wenn du jetzt nach diesem Interview denkst, oh, da will ich nochmal mehr über Petra wissen, dann hör da gerne nochmal rein. Und während dieser Folge haben wir auch kurz angerissen ihren Auslandsjahr, das sie mit ihrer Familie in Spanien verbracht hat. Und da ich ja nun dieses Spin-off Worldwide gegründet habe, möchte ich gerne von Petra heute nur über Spanien oder von Petra mehr über Spanien wissen und nur darüber mit ihr sprechen, wie das alles so zustande kam. Und bin ganz gespannt, was du erzählst, liebe Petra.
Danke, Susanne. Ja, es freut mich total. So haben wir zueinander gefunden, ja, mit einer Worldwide Initiative und unserem Jahr, also ich sage unsere Auszeit am Meer, das wir uns gegönnt haben als Familie. Und sehr gerne. Also ich, wo soll ich starten? Ich denke mal, ich beginne damit, dass ich wirklich als eine Nomadin, glaube ich, schon geboren wurde. Also ich war schon seit...
Warte mal ganz kurz, für die, die jetzt die andere Folge noch nicht gehört haben, stell dich und deine Familie noch mal so ganz kurz vor, einfach, wer du bist und wer deine Familie ist. Und dann steigen wir da gerne ein.
Ja, danke schön für die Erinnerung. Ja, ich bin Petra Herruth. Ich bin mit meinen zwei Töchtern und meinem Ehemann aktuell in Wien wohnhaft. Und ich bin einerseits frisch gebackene Autorin. Ich habe meine Mama-Erfahrungsschätze zum Thema wertschätzende Eltern-Kind-Beziehung, Kommunikation, aber auch Resilienz bei Müttern in einem Buch zusammengefasst. Ich nenne das immer liebevoll meine Schatzkiste. Das Buch heißt Mama, ich gebe mein Bestes. Und dazu kam es, weil unsere ältere Tochter wird jetzt, die ist 11 und die jüngere, die Zweitgeborene, die 7-Jährige, die hat uns und vor allem mich als Mama ziemlich gefordert durch das Verhalten, das sie mir gegenüber an den Tag legte. Und da habe ich so viel gelernt, dass ich gedacht habe, das teile ich. So wie Susanne eben mit ihrem Podcast und auch ihrem Buch, habe auch ich ein Buch geschrieben. Und ursprünglich bin ich gelernte Wirtschaftswissenschaftlerin und habe mich eigentlich die letzten 20 Jahre im Projektmanagement und in der Teamkoordination in Vereinen herumgeschlagen. Ich habe in vielen Ländern Afrikas, Lateinamerikas schon gelebt, geforscht und gearbeitet. Also der Spanischbezug und Südamerika, den habe ich seit 20 Jahren in meinem Herzen. Ich spreche auch Spanisch und andere Sprachen fließend. Und meine Familie, also mein Mann und unsere beiden Töchter, wir teilen diese Leidenschaft, dass wir als Familie immer wieder hat es uns in den Süden gezogen, ans Meer, obwohl wir in Österreich in einem Landlocked Country, wie man so schön sagt, ohne Meerzugang, Natürlich, unser ganzes familiäres Netzwerk ist hier. Also wir sind eine sehr tief verwurzelte, in Österreich verwurzelte Familie mit allen Großeltern, Tanten, Onkeln in Österreich lebend. Und trotzdem war da diese Sehnsucht immer wieder da, auch ans Meer zu ziehen. Und beide, mein Mann und ich, wir haben das auch, als wir noch in Studienzeiten und jungen Zeiten waren, selber auch gelebt. Also wirklich in ein Land zu gehen, dort ein Jahr zu verbringen. Und das ist unsere Persönlichkeit, die wir in die Familie auch mit reingebracht haben. Und dann stand irgendwann mal so die Frage im Raum, ja, wollen wir das als Familie auch machen? Und was würde das denn bedeuten, als Familie auszuwandern und in einem anderen Land zu leben, das mit schulpflichtigem Kind etc. etc.
Ja, super. Wann kam denn dieser Gedanke jetzt so auf? Also du hast gerade schon gesagt, schulpflichtiges Kind, also zumindest die Ältere war schon in der Schule. Und also warum macht jetzt total Sinn, nach dem, was du hier gerade erzählt hast? Aber wie kam dieser Gedanke auf und genau, wie seid ihr dann damit umgegangen?
Der Gedanke kam wirklich auf, als wir mit beiden Kindern Haus, so in Wien, sag ich mal, Job, Kinder, Haus, so alles abgeschlossen haben. Dann kam so dieses, okay, jetzt sind so abgehakt, alles, was man sich irgendwie so in diesen Mitte 30 bis 40 irgendwie alles so passiert in einem Leben. Mit dieser wieder auch eine Vision für sich zu finden als Familie. Also ich in meiner Arbeit mit Müttern. Und ich lebe das seit 15 Jahren, bin ich immer wieder da mit konfrontiert. So, was ist so die Vision? Wo will ich hin in meinem Leben? Und das macht man natürlich für sich alleine, aber wenn man Familie lebt, dann darf man das auch gemeinsam mal machen. Und ich habe da, hat es dann einen Punkt gegeben vor, wann war das? Ich würde mal sagen, so vor 5 Jahren, als unsere Zweitgeborene so 2, 3 Jahre alt war, da habe ich für mich mal wieder so eine Vision erarbeitet, mir wirklich Zeit genommen, so, was will ich eigentlich im Leben? Wo sehe ich mich? Wo ist so mein idealer Lebensort? Und mein Mann hat das auch für sich gemacht. Und siehe da, wir sind beide eigentlich mit dem Resultat aufeinander zugegangen. So, ich sehe mich längerfristig eigentlich nicht in Wien. Ich sehe mich irgendwo am Meer. Und das war dann total spannend für uns beide. Und dann waren halt die anstrengenden Covid-Jahre, wo wir irgendwie so durchgetaucht sind noch als Familie und vor allem auch unsere schulpflichtige Tochter damals in der Grundschule. Und als Resilienztrainerin merken einfach gut, das waren sehr stressige Monate, Jahre. Das war wirklich fordernd für uns als Familie, für unsere Tochter, beide im Kindergarten und Schule. Und dann war, als sich da abzeichnete, gut, das ist entweder bleibt irgendwie so mühsam oder es hat eigentlich, hat nach einer Entscheidung getroffen, wie gehen wir jetzt damit um? In Österreich waren wir nicht happy, wie die Situation gehandelt wurde und wie damit umgegangen wurde. Und, dann kam die Idee, eigentlich brauchen wir und wir gönnen uns eine Auszeit, nämlich wirklich Auszeit aus diesem ganzen gesellschaftlichen Hamsterrad rundum. Man muss irgendwie funktionieren, versuchen in der Schule zu funktionieren, das alles rundherum mit Covid und anderen gesellschaftlichen Themen verdauen. Und die Ältere hatte dann das letzte Grundschuljahr und dann waren wir im Winter, haben wir Weihnachten und Neujahr beschlossen, dass wir am Meer verbringen und zwar schon mit diesem Blick einen Ort aussuchen, wo könnten wir uns so ein Jahr mal Auszeit vorstellen. Und als dieser Gedanke aufkam, dass wir dass wir wirklich uns am Meer sehen, dann haben wir halt begonnen, mit anderen darüber zu sprechen. Mein Mann ist Surfer, Kitesurfer. Der hat natürlich immer wieder auch mit anderen Familienvätern dann darüber gesprochen, was wären so Orte, die sich eignen würden für Familien. Und tatsächlich kam genau so in einem Gespräch dieser Vorschlag, dass wir doch mal Andalusien und zwar den Ort Tarifa uns näher anschauen sollten, weil ein Surfkollege, den mein Mann getroffen hatte, gesagt hat, er hat dort 4 Jahre mit seiner Familie gelebt und das ist ein kleiner Ort und sehr, trotzdem sehr international und wirklich hoher Lebensstandard und wunderschöner Ort. Und dann haben wir uns das zu Weihnachten, Silvester mal angeguckt, sind dort ja, 1,5 Wochen gewesen und haben gewusst, ja, das ist ein Ort, wo wir uns vorstellen können, auch zu wohnen. Und dann sind wir nach Hause geflogen und das ist so, das waren die spannenden 4 Monate für unsere Auszeit, nämlich wir kannten dann den Ort, wir wussten, das ist eine Option und dann kam da das Alltagshamsterrad, sage ich immer so schön, dann kam Job, dann kam Schule und irgendwie war so die Wolke da, ja, wir könnten das machen und trotzdem kamen wir irgendwie nicht in die Gänge.
Oh, okay.
Und ja, das war so, ja, wir könnten es machen, doch das hat natürlich Auswirkungen. Einerseits, was machen wir mit dem Haus hier in Wien? Also wir wollten das vermieten, einfach um auch finanziell ein bisschen Spielraum zu haben. Dann gab es das große Thema Schule, ja oder nein, wenn ja, welche Schule, welche Betreuung der Kinder in Spanien und so weiter. Und dann haben wir tatsächlich auf ein Format, das habe ich auch bei der vorigen Folge schon erwähnt, unseren Familienrat, habe ich zu meinem Mann gesagt, so, wir rufen jetzt einen Familienrat ein, das war im März 2023, und jetzt besprechen wir das und wir treffen eine Entscheidung. Es muss ein Ja oder Nein her und dann auch ein Commitment, dass wir das machen, weil sonst fühle ich mich nicht wohl, wenn das irgendwie so in der Schwebe ist. Und dann haben wir wirklich als Familie das besprochen, Familienrat, jedes Familienmitglied konnte nochmal sagen, warum das für sie vorstellbar ist und was auch nochmal erklären, was das mit sich bringt, was es heißt, 10 Monate. Die Jüngere konnte sich natürlich nicht vorstellen und trotzdem mussten wir es
Wie alt
mal
war die da?
aufsuchen.
Du hast
Die
gerade
war
23 gesagt, aber ich glaube, wir sind 22, oder? März.
22,
Ja.
genau, eben 22. Die war damals 5 Jahre.
5, ja.
Ja, 5. Und für sie war es natürlich am schwierigsten greifbar und trotzdem, sie hat den Ort dann gesehen. Wir versuchten ihr zu erklären, dass das eine sehr, sehr lange Zeit ist, wo sie ihre beste Freundin vom Kindergarten nicht sehen kann. Andere Sprache war ihr schon bewusst, weil wir an dem Ort waren. Und wir haben dann alles auf den Tisch gelegt und so, was machen wir das? Gehen wir ans Meer? Und es war ein Sie, ein Ja von allen vier auf einmal. Und zwar auch wirklich Ja. Wir fahren da mit dem Auto hin und wir nehmen uns diese Auszeit. Und unsere jüngere Tochter ist wirklich auch in den Kindergarten gegangen und hat das so zu ihren Freunden gesagt, so, wir nehmen uns eine Auszeit. Wir gehen nach Spanien und wir machen eine Auszeit. Und die anderen Mamas von der Gruppe haben mich wirklich dann angerufen und gefragt, so, wow, was macht sie da genau? Weil diese Worte einfach auch wirklich als Familie dann als Grund da waren.
Toll.
Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Wir haben Mieter gesucht, wir haben Kindergruppe in Spanien über Facebook-Gruppen. Es gibt sehr tolle Facebook-Gruppen auch für nicht nur die Weltfrauen, sondern auch Digital Nomads, also diese digitalen nomadischen Familien. Da gibt es sehr viele mittlerweile. Da habe ich mich dann informiert, was gibt es denn in Tarife für Kinderbetreuungsmöglichkeiten neben den klassischen staatlichen Schulen und Kindergärten, welche Optionen gibt es da? Und habe das eigentlich relativ schnell von Österreich aus für die Jüngere organisiert, also eine kleine private Kindergruppe. Und das ist der Vorteil, muss ich sagen, dass ich Spanisch spreche und dadurch auch von Österreich aus auf Spanisch da sehr einfach kommunizieren konnte. Und für die Ältere waren wir unsicher, ob wir sie in eine Schule geben sollten oder wirklich dieses Auszeitjahr auch ihr zu gönnen, zu sagen, sie wird zu Hause von uns das Minimum unterrichtet und ist für sie auch wirklich ein Jahr Auszeit, wo sie nicht den Druck hat, in einem staatlichen Schulsystem wieder zu sein und performen zu müssen, sondern auch wirklich nach 4 Jahren Schule und davon 2,5 sehr anstrengende Covid-Jahre haben wir dann den Entschluss gefasst und das ist in Österreich ja möglich, sie in den häuslichen Unterricht anzumelden.
Okay.
Und, wir haben natürlich nicht erwähnt, dass wir die ganze Zeit in Spanien sind. Also das war so ein bisschen ein Risiko auf unserer Seite, zu sagen, wir unterrichten sie zu Hause. Wir haben alle Schulbücher von der höheren Stufe uns besorgt von anderen Eltern. Für Deutsch, Mathematik, Geografie und eben Sprachen haben wir Materialien mitgenommen. Und genau, und hat uns damals uns auch offen gelassen, ob sie in Österreich die Externistenprüfung macht. Also wenn man in Österreich zu Hause unterrichtet, dann muss man normalerweise die Prüfung am Ende des Schuljahres ablegen in einer Schule, die einem zugewiesen wird. Und wir hatten uns das damals offen gelassen, weil wenn man diese Prüfung nicht besteht, muss das Schuljahr wiederholt werden. Und das war
Okay.
für uns auch diese Option. Wenn es für sie als ein Jahr Auszeit ist, dann steigt sie ein Jahr später ins klassische Schulsystem wieder ein.
Okay. Da können wir ja gleich nochmal dazu kommen. Jetzt würde mich noch so ein bisschen, also ich finde es super, dass ihr das in diesem Familienratformat beschlossen habt, wie du das gerade so gesagt hast. Und auch, dass da so ein Ja dabei rausgekommen ist. Trotzdem glaube ich, dass ja für viele Familien, die vielleicht sowas im Kopf haben, so diese Frage im Raum steht, ja, aber welche Abers haben die Kinder vielleicht gehabt? Welche Ängste und wie seid ihr damit umgegangen?
Die Abers und die Ängste, die sehr wohl daran, die aber in dem Moment einfach diese Energie so, ja, wir wollen einfach nicht mehr nur 3 Wochen eben da mal Urlaub machen, sondern wir wollen wirklich da mal eintauchen und dort leben. Da waren die aber, ja, dann sehen wir unsere Familienmitglieder, ja, also den Lieblingscousin, die Omas und Opas, ja, wenig bis gar nicht. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, meine Eltern haben eine Landwirtschaft, die reisen gar nicht, meine Mutter war noch nie in einem Flugzeug, das heißt, es war auch absehbar, dass die eine Oma wahrscheinlich nicht zu Besuch kommt. Und das waren Dinge, die wir ausgesprochen haben und wo natürlich auch Traurigkeit da war, so, oh, dann sehen wir die Oma eigentlich sehr lange nicht. Es war auch noch nicht klar, wie viele Familienmitglieder uns wann besuchen werden. Und die sind auch tatsächlich alle erst so dann im Frühling danach gekommen. So das erste halbe Jahr waren wir wirklich für uns so mal ganz alleine. Und es war auch das große Fragezeichen, ja, wo wohnen wir denn da? Welche Wohnung finden wir da? Wie wird das aussehen? Und das ist so einerseits die Ängste nicht wegzureden, aber auch nicht zu schüren. Also Kinder sind ja dann so im Moment, die sind auch sehr angebunden an dem, wie stehen wir als Eltern dazu. Also sind wir da committed und sagen, ja, das ist zwar ein Abenteuer, wo es auch dazwischen traurig ist, Heimweh gibt und man Menschen vermisst und Orte. Und trotzdem ist es etwas, das wir gemeinsam machen wollen. Und das spiegeln die Kinder dann auch zurück. Also bei uns war wirklich, dass sie in der Vorbereitungsphase eher da wirklich so auf unserer Welle mitgeschwommen sind. Wenn bei uns so Zweifel, finden wir da jetzt die richtigen Mieter, auch wer zieht da in unser Haus ein? Das sind natürlich Dinge, die Kinder auch interessiert haben. Und wir haben sie da aber relativ offen eingebunden und auch ihnen gezeigt, wer sich da dafür interessiert, welche Menschen das wären. Sie haben die auch kennengelernt, bevor wir die Entscheidung getroffen haben. Und sie durften da auch ganz klar mitreden, welche Möbel kommen in den einen Raum, der für die nicht verwendbar ist, oder welches Möbelstück verwenden die und wird danach ausgetauscht. Also da
Ja,
waren sie jetzt
super.
auch eingebunden.
Darüber haben wir ja schon mal im Vorgespräch, ich glaube, beim letzten Mal irgendwie gesprochen, aber das finde ich total spannend, weil ich glaube, das ist für viele irgendwie unvorstellbar. Wie vermietet man sein eigenes Haus, vor allem wenn man es nur für ein Jahr vermietet?
Ja.
Erzähl doch mal so ein bisschen, wie ihr den Mieter gefunden habt und genau das, was du gerade schon angedeutet hast, wie habt ihr das organisiert, dass da jemand leben kann? Ne, und obwohl ihr da eure Sachen ja auch noch mit drin habt.
Genau, also wie wir die Mieter gefunden haben, es gibt in Wien und in Österreich ein paar Plattformen, wo so Mietobjekte einfach angeboten werden. Der Vorteil ist, Wien als UNO-Stadt, da gibt es tatsächlich auch von den United Nations UNO so ein Rental-Service, da haben wir unser Haus angeboten. Dann eine Plattform, die heißt in Österreich willhaben, wo ganz viel Gebrauchtdinge, aber auch eben Wohnungsmarkt ist. Und tatsächlich hat sich die Familie, die es dann im Endeffekt gemietet hat, über diese Plattform gemeldet. Davor hatte sich noch eine Studierende gemeldet, sehr sympathische, die unser Haus als eher so eine WG mit zwei Freundinnen bewohnen wollte. Also keine Familie, sondern wirklich drei junge, 25-jährige Erwachsene oder ja, frisch vom Studium fertige Damen. Und für uns war immer klar, wir haben die Möglichkeit, einen Raum hier nicht zu vermieten und da Dinge zu horten. Und meine Eltern und Schwiegereltern sind 1,5 Stunden entfernt und da gibt es einen Dachboden und da wurden auch einige Dinge hingebracht. Und bei den Möbeln war es so, dass bei den Kindern das Bett nur verwendet wurde, weil wir es dann auch ausgetauscht haben. Also das war klar, da gibt es sowieso einen Wechsel. Und für uns als Erwachsene wurden einfach dann die Decken nicht verwendet, das Bett wurde verwendet, aber die Matratzen dann danach geändert. Also das ist so die Komfortzone, mit wie viel kann ich leben, dass Dinge verwendet werden und was wollen wir nicht verwenden und was wird sowieso durch diesen Akt, das mal rauszugehen aus dem eigenen Haus, dann auch danach das neu einzurichten. Und das ist passiert. Das Haus ist jetzt von den Räumen her zu 80% neu gestaltet, wir haben neu ausgemalt. Es war so wirklich nach 7 Jahren auch mal rausgehen und dann wieder nach Hause kommen, das eigene Haus wieder mit ganz neuen Augen auch
Ah, super,
zu
ja.
sehen, auszumalen, neu zu gestalten. Das hat auch, also das zieht Kreise. Ein Jahr weg zu sein von den eigenen vier Wänden hat bei uns allen eigentlich viel verändert. Wir schätzen Dinge wieder hier in Wien, die wir vorher selbstverständlich gesehen haben. Und unsere Kinder hatten in Spanien kein eigenes Zimmer zum Beispiel. Wir waren dann in einer Wohnung, die war 2 Minuten vom Strand. Also wir konnten wirklich zu Fuß jederzeit ganz schnell zum 7 Kilometer langen Sandstrand gehen. Dafür hatten wir aber eine kleinere Wohnung und sie teilten sich ein Zimmer das erste Mal in ihrem Leben, was auch für unsere Töchter sehr spannend war und sie auch durch diese Erfahrung jetzt noch viel mehr ihr eigenes Zimmer zu Hause wieder schätzen und
Ja,
auch gemerkt
spannend.
haben, was brauche ich eigentlich? Was ist der Vorteil von einem eigenen Zimmer? Was ist auch der Vorteil von etwas mehr Nähe zur kleinen Schwester?
Bevor wir das, das finde ich super spannendes Thema, vor allem wie er die Wohnung dann dort gefunden hat. Aber so für mich, um das rund zu machen, was macht man mit Geschirr, Büchern, Bildern? Und wir haben auch irgendwie so ein bisschen, vielleicht kannst du das auch noch mal reinschmeißen, damit man das einfach weiß, über dieses, was passiert, wenn die jetzt was kaputt machen in dem Haus gesprochen.
Ja, also Bücher war so, dass der eine Raum, die Speisekammer, die wir haben, da landeten alle Bücher, die jetzt so unser Hab und Gut sind und wir nicht wollten, dass wir verwendet. Und dann gab es so Bücherregale, klassische Kinderbücher, Literatur, wo es uns egal war, die haben wir auch den Mietern zur Verfügung gestellt. Also die Familie, die in unser Haus gezogen ist, hat die letzten 10 Jahre in Peking, in China gelebt, sind aber beide Österreicher und Deutsche. Also das ist ein Pärchen. Und die wollten wieder zurück nach Europa, nach Covid und China. Also die hatten Ähnliches wie wir, halt weg von China und wieder in Österreich oder Deutschland Fuß fassen und haben dann mehr oder weniger unser Haus und die 10 Monate als ihr Sprungbrett genutzt, um mal Wien, da wo wir wohnen, sehr am Stadtrand, da mal kennenzulernen als Kontrapunkt zu Peking, Vollgasstadt, sage ich jetzt mal. Und waren dann deshalb auch sehr dankbar, dass sie so eine Grundausstattung schon hatten. Also tatsächlich haben wir das mit dem Geschirr, das ist drin geblieben. Und wir haben sie, also die Anforderung war, dass sie eine Versicherung abschließen. Und das ist möglich, wenn man unter einem Jahr ein Objekt mietet. Also sie haben sozusagen die Miete war unter einem Jahr und dann gibt es so eine Versicherung, die auch Schäden abdeckt. Also wenn jetzt irgendwo die Couch oder der Boden wirklich kaputt gemacht worden wäre, dann hätte das die Versicherung gezahlt, weil das war
Sehr
uns
gut.
wichtig, dass da auch Familie mit Kindern, das wissen wir alle, da kann ganz schnell mal was kaputt gehen. Also auch von unserer Seite, wo wir gelebt haben, war natürlich auch immer das Risiko, wie deckt man das ab und wer bezahlt da, wenn etwas kaputt geht. Und das war für uns damals neu, aber unser Versicherungsexperte hat uns da eben eine Versicherungsoption genannt, dass das alles abgedeckt ist. Und das war für uns die Kondition, dass sie diese Versicherung auch
Super.
abschließen. Und genau.
Ja, super spannende Informationen. Also ich wusste das auch nicht und ich glaube, das ist so für viele nochmal so ein, ah, okay, ach so, kann man das machen, weil, ne, ist ja auch gut. Ne, ich meine, wenn wirklich jetzt so Wertsachen oder Bilder oder sowas, die man halt beschützt haben will, die nimmt man dann halt weg, irgendwie so.
Ja.
Ja. Okay, gut. Dann switch zu Spanien. Ihr habt eine Wohnung gefunden. Wie ging das so vonstatten?
Auch da habe ich in so Gruppen und Plattformen Häuser und Wohnungen in Tarifa mieten echt vieles durchforstet, klassisch auch Airbnb durchforstet. Was gibt es da so? Tarifa ist ein sehr touristischer Ort im Sommer, ist ein Ort, wo viele surfende Meer, Wellen, Wind, Liebhaber auch, ich sage jetzt mal, hinpilgern und dort leben. Also das ist so ein Melting Pot aus Menschen, die dort auswandern, auch Spaniern, die dort immer wieder Urlaub machen. Und es gibt deshalb auch ein großes Wohnungsangebot, aber eben nur für die Nebensaison. In den Sommermonaten, Juli, August, ist dort sehr voll und deswegen hatten wir eigentlich von der Wohnungsauswahl sehr viel und wir mussten nur schauen, mit welchem Vermieter können wir auch Langzeitmiete, also diese 10 Monate, auf die wir uns geeinigt haben, auch verhandeln, um dann nicht Wochenpreise zu zahlen. Und tatsächlich haben wir dann über Airbnb eine Wohnung in einem Reihenhaus gefunden, wo wir die für Langzeitmiete dann auch zur Verfügung gestellt wurde. Das heißt, wir haben uns da dann monatlich den Mietpreis vereinbart. Es lief aber über Airbnb, das heißt, da ist dann auch diese ganze Versicherung mit dabei, wenn
Ah.
was passieren würde. Ja.
Und habt ihr den dann, also habt ihr die Wohnung gesehen und dann den Menschen, den Vermieter angeschrieben und habt gesagt, machst du das auch Langzeitmiete oder kann man
Ja.
das irgendwie, ja, okay.
Ja,
Also habt ihr
ja,
das dann
ja.
so, und, aber habt ihr die vorher angeschaut oder habt ihr es jetzt nur aus dem Internet
Nein, in dem
gemietet?
Fall war es, wir wussten die Ecke, weil wir haben sehr nahe an einer Wohnung damals Urlaub gemacht. Also wir kannten genau den Ortsteil von Tarifa und wussten genau, wir wollen uns eben nicht ins Stadtzentrum in der Altstadt, sondern wir kennen in Wien, sagt man, das Kretzel, also das Umfeld, den Ort von, das kennen wir. Wir hatten sonst nur die Bilder gesehen, aber dadurch, dass es über Airbnb lief, gibt es ja auch immer diese Kündigungsschutz. Also es war klar, wir könnten, wenn es uns gar nicht gefällt, da auch nach ein paar Wochen nochmal sagen, na, ist nichts für uns,
Okay.
wir suchen uns lokal noch was anderes. Also die Option, die haben wir uns schon offen gelassen. Wir haben jetzt nicht die 10 Monate voll bezahlt und mit Klausel irgendwie, wir müssen das machen. Das ist der Vorteil von so einem, sage ich mal, touristischeren Ort, weil dem Vermieter wäre das egal gewesen, der wusste, wenn wir rausgehen, hat der 2 Wochen später wieder jemand anderen, der die Wohnung nimmt, weil es ein Ort ist, wo viel touristisch, aber auch eben Surftourismus, Nebensaison
Und diese
funktioniert.
Langzeitmieten, aber da haben die Vermieter ja auch was davon, weil sie eben nicht, ne, alle 2 Wochen das wieder herrichten müssen und so. Und
Ja.
auch wenn sie vielleicht ein bisschen weniger oder deutlich weniger ja wahrscheinlich irgendwie verdienen, ne, oder einnehmen an Miete, ist es wahrscheinlich für sie eben trotzdem lukrativ, weil sie ja viel weniger Arbeit haben, vorausgesetzt es läuft. Und als ihr dann da
Genau.
so reingekommen seid in die Wohnung, hat es denn dann so den Bildern entsprochen und war das dann für euch geeignet? Ihr seid da ja geblieben dann auch die 10 Monate
Wir
lang.
sind dort geblieben. Wir hatten zwar dazwischen schon immer wieder mal ein, zwei andere Wohnungen uns noch angeguckt, weil wir eben das von der Größe her war es das untere, also es war die untere Grenze, weil eben nur ein Kinderzimmer, ein Schlafzimmer und dann Wohnzimmer, Küche, Badezimmer. Also es war eher von der Größe her ein unteres Limit. Wir hatten dann aber relativ schnell gemerkt, den Standard, also die Besitzer da von der Wohnung waren auch Österreicher, spannenderweise, das hat sich dann herausgestellt. Und die Ausstattung und das, was wir da angeboten bekommen haben, war echt wirklich gut im Vergleich zu den anderen Wohnungen, die wir dann noch gesehen hätten, dass wir beschlossen haben, wir bleiben dort von der Lage her. Und es hat auch wirklich alles gut gepasst. Und ja, aber wir haben natürlich wissend, dass das ein Ort ist, wo der uns wirklich gut gefallen hat, auch ne, die Immobilien, was sonst noch so am Markt gibt, dann lokal gut gefunden. Und ich kann nur sagen, wenn jemand diesen Ort Tarif auch aus wirklich auswählt, um dahin zu gehen, da gibt es lokal Immobilien Firmen, wo man sehr schnell auch dann eine Wohnung findet. Wir haben einige Familien kennengelernt, die haben sich so Airbnb 2, 3 Wochen mal eine Wohnung genommen und in der Zeit haben sie sich dann lokal wirklich das ausgesucht, wo sie Langzeitmiete auch
Ja,
reingehen wollen. Da,
das
ja.
habe ich auch schon häufiger gehört, dass das so empfohlen wird, egal ob es jetzt für 10 Monate oder dann für ewig ist, dass man erstmal über Airbnb was für die ersten Wochen nimmt und dann vor Ort halt schaut. Ja.
Ja.
So, nun seid ihr dann also mit Sack und Pack dahin. Wie war
Ja,
das
ein
so die
ganzes
erste
Auto
Zeit?
voll.
Ja.
Mut zum, was nimmt man alles mit? Also das war auch ein Ausmisten mal, was man alles an Dinge sammelt über die Jahre, so im eigenen Haus. Also das ist so der positive Nebeneffekt, so etwas zu machen, dass man auch wieder kritisch sagt, was habe ich da eigentlich angesammelt an Kleidung, an Dingen, die ich gar nicht mehr so verwende. Wir haben wirklich viel verschenkt und uns sind viel losgeworden, bevor wir uns auf die Reise gemacht haben. Und wir haben beschlossen, wir fahren mit dem Auto einfach quer durch Europa mit 2 Wochen, immer wieder Zwischenstopps in Italien, Frankreich und Spanien. Also auch gleich ein bisschen Europaerkundung mit den Töchtern und dann in Spanien eben nur in Tarif an dem Ort für die 10 Monate und dann wieder 2 Wochen mit dem Auto zurückfahren. Sodass, und dazwischen gab es auch wirklich so das war nicht von Anfang an klar, dass das so sein wird. Diese Vision am Meer zu leben hätte auch bedeuten können, wir kaufen uns einen Camper und cruisen da so an der Küste entlang. Da haben wir dann bald gemerkt, nein, das sind nicht wir. Wir wollen wirklich, also ich und mein Mann, wir haben so den Anspruch gehabt und auch unsere Erfahrungen, einen Ort dann gut kennenzulernen und da auch ein kleines soziales Netz sich aufzubauen, ist für uns stimmiger als jetzt nur unter Anführungszeichen on the road sein und alle 2 Wochen oder einen Monat an dem Ort, einen Monat an dem Ort. Das war für uns nicht so stimmig, aber wir haben einige kennengelernt, die das als Familie machen, die da wirklich mit dem Camper durch Europa ziehen.
Ja, also krass, dass ihr da so klar wart. Also ich könnte das jetzt gerade nicht beantworten. Also Camper wäre, glaube ich, generell nicht meins, aber ne, man kann ja schon sagen, einen Monat hier, einen Monat da.
Ja.
Aber da wart ihr ganz klar und genau, nun seid ihr da also irgendwie angekommen und dann?
Und dann ging es um wirklich Eingewöhnung der jüngeren Tochter mal in der neuen Kindergruppe. Also das ist so,
Ja.
wenn man wo neu hinzieht, ich habe dann vereinbart, dass sie in dieser privaten Kindergruppe, also das kann man sich vorstellen, so wie ein alternativer Kindergarten, selbst organisiert als Verein, von Spanierinnen geleitet, sehr alternatives pädagogisches Konzept, mit viel im Freien sein, sehr bunte Gruppe, also ich glaube insgesamt 20 Sprachen bei den 13 Kindern, die da drin waren, das war sehr international. Unsere Tochter, glaube ich, war die einzige, die wirklich nur Deutsch Muttersprache war bis dahin. Alle anderen sind mehrsprachig aufgewachsen. Und wir sind angekommen und dann waren die ersten Wochen eigentlich wirklich mal so mit der Jüngeren da in dieses neue Escuelita heißt das. Im Spanischen ist das die kleine Schule. Also das spanische Schulsystem würde ja tatsächlich schon mit 3 Jahren wie Schule beginnen. Also die sind da wirklich sehr verschult. Also es gibt noch Schlimmeres als jetzt Österreich, Deutschland, da ist echt Kindergarten nicht mehr nur spielen, sondern schon ab 4 spätestens wirklich Schule mit schon Schreiben lernen und viel sitzen. Und deswegen war es uns wichtig, hier eine alternative Gruppe auch zu finden. Und in der Casa del Mar, so hat diese private Gruppe geheißen, hatten wir dann wirklich sehr schöne Wochen der Integration, das auch wirklich mitgehen. Und da habe ich halt gelernt, ich war dann sehr schnell nicht mehr die mit unserer Tochter hingegangen ist, weil ich Spanisch spreche und da zu viel übersetzen begonnen habe und da mitzuhelfen. Und dann haben wir begonnen, dass mein Mann sich hinbringt. Er spricht nicht fließend Spanisch und dann war für sie klar, sie kommt da auch an, ohne dass sie übersetzende Mama dabei hat, weil ich hatte dann eine 5-Jährige, die ganz auf einmal geklammert hat und ohne Mama nicht mehr irgendwie dahin gehen wollte. Also die ersten Wochen waren tatsächlich ankommen und vor allem auch unsere Jüngere dazu begleiten, dass sie in einer fremdsprachigen, neuen Umgebung ankommt. Und wir hatten den Vorteil, dass eine der Betreuerinnen von diesem privaten Verein schon in Deutschland mal ein halbes Jahr gelebt hat und so ein bisschen Deutsch zumindest Hallo und so sagen konnte. Ansonsten war wirklich rein Spanisch als Sprache. Und
Darf ich mal kurz dazwischen gehen?
ja.
Warum habt ihr überhaupt, also die Große habt ihr dann zu Hause gelassen komplett? Die ist ja nirgendwo hingegangen. Die war einfach
Die,
mit
genau,
euch.
die
Und
lebt bei
warum
uns.
war das für euch so klar, dass die Kleine aber in irgendeine Art von Betreuung irgendwie gehen soll? Warum war das keine Option, sie zu Hause zu lassen auch?
Wir haben, das war, als ich diese Spielgruppe gefunden habe oder diese private, haben wir gedacht, so, oh, das ist total etwas Schönes, weil ich gemerkt habe, unsere Töchter sind 4,5 Jahre auseinander und das war so gerade so mit 5 und knapp 10, da sind die Spielfelder, wo sich's noch überschneidet und die Zeit wirklich gern miteinander verbringen, das wurde gerade immer weniger. Und wir wussten für unsere Jüngere, auch für die Ältere, aber bei der Älteren war es so, da mussten wir uns ein anderes Netzwerk suchen, dass sie mit Gleichaltrigen Kontakt hat. Und dann haben wir gemerkt, gut, für die Jüngere wird sich das halt extrem anbieten, eine internationale, sehr alternative Spielgruppe. Wir probieren das, weil dann hat sie. Und das kann ich auch empfehlen, wir hätten sonst nicht so schnell mit so vielen Familien auch wirklich Kontakt gehabt. Also dieser Verein und diese Sammlung aus sehr, ja, ich sag mal, Familien, denen es wichtig ist, dass die Kinder in so einem alternativen pädagogischen Umfeld aufwachsen, da haben sich sehr schnell wirklich Freundschaften gebildet, mit denen wir jetzt
Voll.
noch Kontakt haben mit den Familien. Und deswegen war ich auch froh, dass wir da mit der Jüngeren und in Spanien ist es so, also der Kindergarten hat dort um 10 Uhr haben wir wirklich versuchen sollen, spätestens dort zu sein. Also es war von 10 bis 2 war so dieses Spiel.
Ah, okay. Das wäre jetzt meine
Und
nächste Frage noch gewesen, wie du
genau, also
gefunden hast.
das
Naja,
war
das ist
wirklich
ja
ein
dann
relaxed,
nice.
also nicht im Vergleich zu in Wien 8 Uhr im Kindergarten sein und teilweise bis 2, sondern das war wirklich 10 bis 14 Uhr so täglich. Und mein Mann hat die Tochter hingebracht, ist danach mit den anderen Papas noch Kaffee trinken gegangen, haben sich sehr schnell soziale Netze durch diesen Kindergarten ja, ergeben, die man sonst wahrscheinlich länger braucht, um sie
Ja,
aufzubauen. Ja.
super spannender Aspekt da dran, finde ich einen guten Hinweis, ne? Dass man darüber sich selber ja auch vernetzt und nicht nur dem Kind irgendwie was damit tut, ne?
Genau.
Wie lange hat es denn gedauert, bis sie sich dann da so eingelebt hat und spricht sie jetzt fließend Spanisch?
Also die Eingewöhnung hat viel länger gedauert, als ich mir das gedacht habe.
Oh,
Das
okay.
ist so ein Learning, wo ich wirklich, das hat bis nach Weihnachten, also 3, 4 Monate, bis sie wirklich so eine Freundin gefunden hatte. Das war so von der Altersgruppe her, sie war die zweitälteste mit 5, die anderen waren so 2 bis 4 Jahre alt. Das heißt, die Sprache plus gar niemanden dazu kennen und noch dazu in ihrem Alter, es kann kam dann einen Monat später ein Mädchen dazu, das genau ihr Alter hatte, am deutsch-mongolischen Ursprung. Und das war dann ihre beste Freundin. Und ab da ging es dann so, dass die Integration irgendwie einfacher war. Und sprachlich, also ich sage jetzt mal, nach 3, 4 Monaten war das so, dass sie da wirklich angekommen ist, mit den Betreuerinnen auch sehr ein herzliches Verhältnis hatte, die auch, wenn wir sie in der Stadt zufällig getroffen haben, sie sofort um den Hals gefallen ist und mit ihnen begonnen hat, in ihrem Basic Spanisch dazu plaudern. Also sie hat dann nach 4, 5 Monaten sehr viel verstanden und auch begonnen zu sprechen. Und das ist halt der Nachteil, wenn man so etwas nur unter Anführungszeichen für 10 Monate macht, ist, dass dann, wo wirklich alle voll angekommen sind und auch sprachlich es beginnt wirklich zu wirken, dann mussten wir halt leider schon wieder ans Heimfahren denken. Also das ist so etwas, das gebe ich auch allen mit. Das darf man nicht unterschätzen. Dass, ein Jahr ist nichts, wenn man irgendwo ankommen möchte. Es bietet zwar die Möglichkeit, Freundschaften zu schließen und in einem Land oder einem Ort und der Sprache anzukommen, aber de facto beginnt es erst mit einem Jahr, dass dann wirklich so die Früchte auch getragen werden. Also unsere Tochter, die Jüngere, hat besser Spanisch gelernt als die Ältere, weil eben für die Ältere haben wir das soziale Netzwerk eigentlich uns privat irgendwie erst erarbeiten und suchen müssen. Und das hat auch geklappt, aber in ihrem Fall war dann die beste Freundin eine deutsch-spanisch sprechende. Und das war dann so. Also wir sind total dankbar, dass sie ihre Freundin gefunden hat, weil sie immer noch mit ihr in Kontakt ist. Und wir waren auch jetzt wieder Urlaub machen in Tarifa und da schläft sie dann auch bei ihr und hat echt sehr engen Kontakt. Aber es ist natürlich sprachlich, für sie war dann Deutsch viel präsenter. Und auch da habe ich gelernt dürfen, so, das Ziel war eine Auszeit und nicht, dass jetzt unsere Tochter Spanisch lernen muss. Also dann muss man auch ein bisschen schauen, welche Erwartung, welchen Druck lege ich da jetzt und so. Was ist das wieder so ein Projekt, so, wir machen das in Spanien und danach müssen beide irgendwie fließend Spanisch sprechen. Das habe ich dann sehr schnell für mich auch beiseite gelegt, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn sie Spanisch lernen möchte, hat sie jede Option. Sie hat ganz viel, beide haben sie von der Sprache, von der Kultur und von der Grammatik aufgesaugt. Also das ist ganz normal, auch wenn du keinen Sprachkurs gehst. Die gingen alleine zum Kiosk dort Dinge einkaufen. Die waren sehr flexibel dann mit ihren Basics da auch Spanisch zu sprechen. Und trotzdem ist es so jetzt, dass unsere Älteste viele Wörter kann, ein paar Dinge sagen kann, aber ansonsten nicht Spanisch spricht. Und da habe ich mich dann auch irgendwann damit arrangieren müssen, zu sagen, nein, das ist nicht das Ziel gewesen unserer Auszeit, sondern das Ziel war, ein Abenteuer zu erleben, mehr Zeit miteinander zu verbringen. Ich nenne das auch immer liebevoll unsere Auszeit am Meer, also mehr Familie, weil wir hatten dann vom Job her weniger, also nicht diese regelmäßige, ich muss irgendwo ins Büro oder mein Mann ist eben in der Baumpflege tätig, da ist sehr viel im Freien auf Bäumen beruflich unterwegs. Und das fiel dann einfach weg. Das heißt, wir hatten auch wirklich mehr Zeit mit unseren Töchtern. Und mit der Älteren haben wir eine ganz neue Art der Beziehung ausprobiert, nämlich was heißt das, wenn sie jeden Tag mit Mama oder Papa 2 Stunden Schule macht? Also wir haben Homeschooling wirklich durchgezogen. Das war uns wichtig, dass es auch für die Jüngere, weil, wie du gesagt hast, warum geht sie in einem Ort zum Spielen und die Ältere ist dann zu Hause? Das heißt, zu Hause war klar, dass 2 Stunden sind mit Papa Mathematik und oder Geografie und Sport, mit Mama Sprache, Englisch, Deutsch oder Spanisch. Und das wird in Österreich ja auch abgefragt. Wir hatten auch ein Gespräch mit einer Direktion im Februar. Und da wurde unsere Tochter auch befragt, welche Struktur zum Lernen macht sie mit uns Eltern, wie lernen wir mit ihr. Also da wird auch nachgefragt und uns war es auch wichtig, dass sie so eine Grundregelmäßigkeit mal beibehält zu unterschiedlichsten Themen. Und sie ist jetzt ein Jahr eben, würde man sagen, verspätet ins Gymnasium gegangen, aber sie profitiert enorm davon, dass sie ein sehr ruhiges Jahr hatte, wo sie selbstbestimmt. Sie konnte sich aussuchen, welche Mathematikthemen sie jetzt bearbeiten möchte. Und sie hat halt dann teilweise schon Dinge gemacht, die sie noch mehr, jetzt noch gar nicht in der Schule machen. Und bei anderen, bei Sportsachen oder Biologie, Geografie haben wir es halt sehr Spanien mehr bezogen und kontextbezogen gemacht. Das ist der Unterschied.
Schön. Ah, gut. Also habt ihr die tatsächlich, das wäre auch meine Frage gewesen, Homeschooling dann durchgezogen? Warte, jetzt hatte ich gerade eine Frage. Ach so, hat sie denn dann, sie hat die Schule dann, also diese Klasse wiederholt quasi, ne? Sie ist dann in die fünfte, genau. Nur, dass das
Genau.
noch die vollständige Information
Sie ist dann
ist.
in die fünfte gegangen, ohne
Genau.
irgendeine Prüfung abzulegen. Wir haben sie dann abgemeldet, haben dem Bildungssystem in
Ja.
Wien mitgeteilt, dass unsere Tochter auch das Schule finden aus dem Ausland ist gar nicht so einfach. Also es gibt auch da gibt es sehr große Unterschiede, weil wir waren ja dann in Spanien, als wir unsere beiden Töchter für die neuen Schulen anmelden mussten. Auch hier Mut zum Dranbleiben. Also es gibt sehr viel Spielraum, den die Direktionen und die Leitungen der Schulen haben. Manche nutzen den, manche nicht. Also wir wurden wirklich von manchen Schulen abgewiesen, haben gesagt, nein, das Kind muss in Wien sein für die Anmeldung, sonst klappt das nicht. Und bei anderen Schulen war das ohne Probleme möglich. Die haben
Sehr
gesagt,
gut.
ja, wann immer sie wieder zurück sind aus dem Ausland, kommen sie vorbei und ihre Tochter hat einen Platz.
Wahnsinn, dass es da Schulen gibt, die sich da so querstellen. Aber ja,
Ja.
so haben wir ja
Also,
vorhin kurz angerissen.
genau,
Die
ich sage das
Bürokratie in den
deshalb, weil,
deutschsprachigen Ländern.
ja, und ich sage das deshalb, weil ganz oft wird so gesagt, oh, die sind ja alle so starr. So, nein, also es gibt zwar ein paar starre Regelungen in Österreich, genauso wie in vielen anderen Ländern, und trotzdem sind das Menschen, die hinter der Direktion bei Schulen sind. Und wie jeder Mensch, manche finden Wege, das auch zu ermöglichen. Und es gibt viele Menschen, die umziehen und irgendwas im Ausland Schulplätze suchen, und die
Ja,
kriegen
eben,
auch
ne?
Plätze.
Also,
Insofern.
ja. Jetzt hast du eben was gesagt und das fand ich total spannend, weil ich die ganze Zeit, ich bin immer so auf die Kinder so ausgerichtet. Wie geht es mit den Kindern und so? Aber wie habt ihr das denn finanziell und beruflich gemacht? Ihr Erwachsenen,
Ah.
so, ihr Eltern, weil du gerade von Baumpflege gesprochen hast,
Ja,
das habe ich definitiv noch nicht gehört in deinem Zusammenhang.
ja.
Genau, erzähl mal, wie habt ihr das denn gelöst und finanziert letztendlich?
Die Lösung war, und deswegen auch es ist für uns eine Aussage, dass Familie, wir waren beide in einem Angestelltenverhältnis, mein Mann und ich, als wir beschlossen haben, das durchzuziehen. Und in Österreich gibt es die Option, dass du dich als Angestellte, wenn du es mit einem Arbeitgeber vereinbarst, Bildungskarenz machst. Du machst eine Weiterbildung und bist dann versichert und kriegst so eine Grundunterstützung, das Arbeitslosengeld. Und beide Arbeitgeber von uns haben dem zugestimmt, dass wir so ein Jahr Auszeit machen und uns weiterbilden. Und ich habe mir eine Weiterbildung gesucht. Also es gibt da ja viele Online-Weiterbildungen mittlerweile, die auch genauso anerkannt sind wie physische Weiterbildungen. Und wir haben uns beide dann einfach was ausgesucht, was unseren Interessen entspricht, und haben daneben Kurse gemacht, ein bisschen gelernt und den Rest uns, ja, unserer eigenen Lebensentwicklung und Familie gewidmet. Aber das war so die Grundabsicherung, weil Versicherung ist sofort ein Thema, das natürlich bei vielen kommt. So muss ich mir das selber die Versicherung bezahlen. Manche organisieren es wirklich als Sabbatical. Das war so ich spare mir etwas an und dann versichere ich mich selber und decke auch die Kosten. Und bei uns war es tatsächlich eine Mischung aus, wir haben die Grundfinanzierung uns mehr oder weniger über dieses Format der Bildungskarenz plus die Vermietung des Hauses, um da die Grundkosten zu decken. Und genau, das war's. Ich habe ein paar, da ich ja meine Selbstständigkeit schon aufgebaut habe, die letzten Jahre bis zu so zwei, drei Kunden daneben noch weiter betreut von Spanien aus. Und mein Mann hat tatsächlich beruflich gar nichts gemacht, außer sich halt ein bisschen mit den Palmen beschäftigt und die Bäume, die es in Spanien gibt und was das so für Bedarf wäre. Also er hat schon einiges jetzt wieder recherchiert, wie es mit den Bäumen, weil das sind ja doch anderes Klima, anderer Kontext, also da haben wir auch viel gelernt.
Spannend. Cool. Und wie schwer fiel es jetzt? Also ich weiß ja, du bist ja dann in die Selbstständigkeit, glaube ich, gestartet irgendwie. Da haben wir ja in der letzten Folge auch ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Aber wie war es so für deinen Mann nach einem Jahr draußen sein, Homeschooling mit Tochter, mit der Familie zusammen sein, wieder dann in den Job zurückzugehen so?
Ich würde mal sagen, für ihn, da er, das ist eine sehr kleine Firma und er mit seinem Chef wirklich ein sehr gutes Verhältnis hat, der hat sich auch sehr gefreut, dass er wieder zurückkommt, und es war klar, er möchte zurück, obwohl natürlich auch das Jahr so ein bisschen nachschwingt noch so, okay, was wäre das jetzt längerfristig? Und für uns war beide klar, wenn mein Mann und mich vor einem halben Jahr gefragt hätte, so vor einem Dreivierteljahr, könntet ihr euch vorstellen, dort weiterzubleiben, hätten wir sofort gesagt, ja, klar, wir könnten uns vorstellen, in Spanien zu bleiben. Es war aber als Jahr gedacht. Wir hatten auch alles logistisch nur für dieses eine Jahr gemacht. Und die Töchter waren tatsächlich so, dass sie sich sehr auf Familie und Cousinen, Cousins und alle gefreut haben, selbstverständlich. Und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt mal zurück. nicht wissend, für wie lange, ob wir jetzt mal 4 Jahre wieder hier sind für den nächsten Schulzyklus oder ob wir jetzt in Wien bleiben, bis die Kinder ihre Schule soweit abgeschlossen haben und selbstständig Studium und alles. Und dann ist der nächste Punkt, wo wir entscheiden. Und ich war ein bisschen überrascht, wie schnell bei den Töchtern dieser Ruf wieder da war, so, wann fahren wir das nächste Mal nach Spanien?
Okay.
War, da merkt man auch so dieses Heimweh und Familie vermissen, das war sehr präsent, weil einfach 10 Monate, das ist eine sehr lange Zeit. Und trotzdem haben sie dann auch in Österreich gemerkt, so, oh, was fehlt mir eigentlich von der spanischen Mentalität, von den Freunden, von den Menschen, die wir dort kennengelernt haben. Und es war dann allerspätestens jetzt zu Weihnachten schon sehr laut, dann wann ist die nächste Möglichkeit, wo wir da wieder Urlaub machen können, wann können wir da wieder hingehen. Und wir wissen es tatsächlich nicht als Familie, ob wir wieder mal, wann das nächste Mal so wäre, aber es schwingt bei uns allen noch nach und wir waren deshalb auch jetzt im Februar wieder für 10 Tage in Tarifa, um eben Freunde zu besuchen und ja, die Orte, die wir dort einfach lieben gelernt haben, auch wieder zu sehen und uns aufzutanken. Und für mich ganz persönlich war es dieses am Meer zu leben einfach auch sehr, ich nenne es wie so ein bisschen, da gibt es wahrscheinlich ein Wort dafür, dass die Natur wie so eine Coaching-Funktion übernimmt oder dass man sich da sehr viel für die eigenen, also das macht etwas mit einem, die Bewegung durch das Meer auch wirklich so ganz vor Augen zu haben, zu hören, jeden Tag dieses Meeresrauschen, die Gezeiten, dieses alles ist so in Bewegung, das hat für uns schon auch das hat das auch mitgebracht. Ja, das Leben ist einfach in Bewegung und nur weil ich in Wien wohne und ein Haus habe, heißt nicht, dass ich da nächsten 30 Jahre sein muss. Also da ist so viel an Möglichkeiten, die einem da wieder vor Augen geführt werden. Und die haben das, der Grund, warum wir das auch als Familie machen wollten, trotz der Hürden, die es da gab mit Gefühlswellen rauf und runter, weil einfach weniger Platz, weil alles total mühsam. Ich verstehe da nichts, ja. Ich kenne niemanden. Also da waren schon viele, viele anstrengende Phasen auch für gerade die jüngere Tochter, aber auch für die ältere, bis man sich da zurechtfindet und Freunde hat. Das sind teilweise Durststrecken. Und trotzdem, da spricht wieder die Resilienztrainerin in mir, dass es zeigt einem aber auch, was in einem steckt, wie anpassungsfähig man ist, wie viel Möglichkeit, sich neue Freunde, neue Netzwerke, Sprachen und Kultur anzueignen. Das sind alles, ja, das sind Kompetenzen, das sind Dinge, die ich fürs Leben mitnehme, die auch unsere Töchter mitnehmen. Also
Super, ja.
das ist abgespeichert. Und warum ich auch so ein Fan bin, dass auch wenn Kinder noch jünger sind, das auch zu wagen und da auch mutig zu sein, so ein Jahr, so ein geballt mal woanders hinzugehen, das ist in der Erinnerung als Familie wirklich sehr stark eingeprägt und gebrannt. Während die Jahre davor irgendwie so, ja, da hat man so die Erinnerungen an Weihnachten und die Schuldinge und Fotos, aber so dieses Jahr in Spanien ist echt so ein Anker, ein Erinnerungsanker, der eigentlich, also einer der prominentesten in unserer Familiengeschichte bis jetzt war.
Nachvollziehbar.
Ja,
Jetzt hast du
ja.
gerade schon ganz viel gesagt, so über, ne, Meer und Bewegung. Ich finde es gut, dass du gerade noch mal gesagt hast, weil das habe ich auch schon häufiger jetzt gehört, so dass der Anfang einfach holprig ist, dass man das sich nicht schönreden darf und denkt so, boah, jetzt ziehe ich ans Meer und dann sind wir irgendwie Happy Family, sondern dass es dann erstmal irgendwie knarzt. Nichtsdestotrotz hast du ja auch jetzt erzählt, deine Töchter und ihr selber, ne, schwärmt schon wieder, wollt wieder zurück. Was macht denn dieses Leben in Spanien so anders als in Wien, dass ihr sagt, oh, eigentlich vielleicht noch mal oder länger oder irgendwann für immer oder wie auch immer. Was ist das?
Ich muss sagen, dass der Ort Tarifa ist ein sehr kleiner Ort. Das sind so 20.000, 30.000 Einwohner. Das ist wirklich überschaubar. Während in Wien wir ja in einer Millionenstadt wohnen. Also ich für mich habe immer gesagt, ich brauche dieses Internationale einer Stadt mit vielen Sprachen, mit Möglichkeiten beruflich mich da auch auszutoben. Während mein Mann eher der Naturliebhaber ist und sich auch vorstellen könnte, noch weiter irgendwo am Land zu leben und nicht unbedingt Stadt. Und wir hatten mit dem Ort Tarifa tatsächlich diese kleine Oase gefunden, die alles abdeckt, nämlich sehr international aufgrund von diesem Digital Nomads. Und du hast dort den Chefredakteur einer deutschen Zeitung im Homeoffice sitzen und surfend, genauso wie wie eine Mentaltrainerin oder Grafikdesigner, der aus Großbritannien ursprünglich kommt. Also das ist sehr international für ein kleines spanisches Städtchen. Und es bietet dieses, ich sage jetzt mal, diese traumhafte Landschaft. Also die Andalusien ist ja ein Teil der Küste sehr verbaut und sehr touristisch, von Malaga bis nach Tarifa. Nur was ich nicht wusste, bis wir da das erste Mal waren, ist, dass ab Tarifa Richtung Westen ein Naturschutzgebiet ist mit den wunderschönsten Buchten und Sanddünen und Pinienwäldern, ohne große Hotels, gar nichts verbaut. Und das war so etwas, ein Wow, in Europa, so naturbelassene Strände und so viel Natur noch zu erleben. Das hat uns wirklich so gut gefallen, dass also sogar ich sage, ich könnte mir in so einem kleinen Städtchen, wo ich in Österreich mich nicht so wohlfühlen würde, habe ich mich in Tarifa wohlgefühlt. Und diese Internationalität, die es hat, und natürlich die spanische Sprache und die spanische herzliche, offene Mentalität. Also unsere Tochter hat das relativ schnell, als wir von Spanien wieder Richtung Wien uns auf den Weg gemacht haben. Da haben wir ja dann in mehreren Orten in Frankreich und auch Kroatien dann noch Zwischenstopp gemacht. Und so wunderschön in Kroatien, da diese Buchten waren, und sie hat sofort gemerkt, so, oh, aber das ist hier nicht Spanien, das ist nicht diese abrassig und abendlich offene Herzlichkeit, sondern eher so diese touristische, reservierte, ja, ihr seid willkommen, aber ich würde jetzt mal sagen, von der Mentalität her, dieses doch nicht ganz so bürokratisch strukturiert, sondern ein bisschen mehr Spielraum bei allen Dingen. Das ist in Spanien noch möglich, also da in Andalusien. Und diese Kultur, dieses sehr herzliche, offene, ich würde mal sagen, so liebevoll und herzlich auch die Kinderbetreuung hier in Wien wir gehabt haben, ist wohl nochmal was anderes, diesen Körperkontakt und dieses sich lange umarmen, das war da einfach ganz normal. Also das erste Wort, das unsere jüngere Tochter wirklich nach Hause genommen hat, war dieses Umarmung, Abrazo, weil das so ein Kernelement war. Also da wurde sich mal ganz
Schön.
innig lange umarmt, bevor irgendwas anderes gemacht wurde in der Früh.
Wow.
Und das hinterlässt wirklich Spuren in einer, sag jetzt mal, deutsch-österreichischen Mentalität, wo das nicht Usus ist, sondern ist eher die Ausnahme. Und das ist bei den Töchtern schon und bei uns allen sehr, das hat Spuren hinterlassen, ja.
Schön, sehr, sehr schön. Ja, du, also ich glaube, wir haben so ziemlich über alles gesprochen. Ich könnte immer noch weiterreden, aber ich glaube, wir haben einen guten Überblick darüber
Ja.
gegeben, wie es funktionieren kann und was die Vorteile sind, wo vielleicht noch die Risiken liegen. Vielleicht so als letzte Frage, was würdet ihr beim nächsten Mal anders machen?
Ich würde das nächste Mal für die ältere Tochter neben dem Homeschooling auch davor schon schauen, gibt es Homeschooling-Communities? Also in Tarifa gibt es tatsächlich nicht. Also ich hatte damals nicht konkret danach gesucht, aber in der Zeit, wo wir dort gelebt haben, habe ich es kennengelernt. Es gibt es dort nicht. Es gibt aber Orte, also in Portugal habe ich schon erfahren, gibt es sehr viele Orte, wo es diese Homeschooling-Communities gibt. Dann wäre es auch mit den Eltern ein bisschen schneller gegangen mit dem Freundschaften und wirklich in ihrer Altersgruppe Kontakte zu finden. Also das wäre das, was ich beim nächsten Mal anders machen würde. Und den Rest, glaube ich, würde ich weiter so, würde ich wieder so machen. Also das, ja.
Ja. Gut, jetzt hast du ja selber, bist du ne, selbstständig mit Mama-Begleitung, also ähnlich quasi wie ich, aber mit Kursen und so. Und hast mir jetzt gerade im Vorgespräch erzählt, dass jetzt diese Erfahrung und das mehr auch in deine Arbeit einfließt. Erzähl doch mal, was da jetzt gerade so der Stand der Dinge ist und was man da mit dir jetzt mehr erleben darf.
Genau, also ich habe ja ein Programm, wo ich wertschätzende Eltern-Kind-Beziehung und Kommunikation und Elternhaltung, so ein bisschen ähnlich wie du, als Online-Lernprogramm mit Austausch anbiete. Das nennt sich Familienkompass-Programm und das gibt es jetzt immer noch, aber wirklich auch fokussiert auf dieses Eltern-Kind-Kommunikation und Beziehung für Mamas und Papas. Und die ganze Arbeit, die ich bis vor kurzem mit Müttern gemacht habe, dieses Resilienz, sich wieder selbst finden, das nenne ich jetzt mehr du selbst. Also dieses Meer, einerseits das Meer, nämlich den Ozean, aber auch dieses Meer für sich wieder zu sein und rauszufinden, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus, Da habe ich nämlich gemerkt, dass diese ganze Reise der letzten Jahre von berufstätiger Mama sein, den Ansprüchen entsprechend, sich selber auch manchmal ein Stück weit verlieren in dem Alltagsrat des Mama-Elternseins und berufstätig sein. Und da habe ich durch das Leben am Meer wirklich viele Bilder und Metaphern mitgenommen, dieses Meer der Gefühle und Gedanken, die einem da so teilweise steuern auch in seinen Entscheidungen, die man trifft. Und ich habe jetzt ganz brandneu ein Programm hier überlegt und entwickelt. Das nennt sich Mehr du selbst, bewusst fühlen, leicht leben. Also dieses Leichtigkeit wieder ins Leben reinbringen, trotz Kinder, Beruf und Alltag. Und ich biete das Ganze 4 Monate als Online-Programm an und im Herbst 2024 das erste Mal als 4-tägiges Retreat in Tarifa in Andalusien, wo es eine Mischung gibt aus Selbstreflexion, das eigene Meer der Möglichkeiten wieder kennenlernen, so Visionen fürs Leben entwickeln, kombiniert mit Delfine, Wale beobachten, kilometerlange Sandstrände und ja, alles, was Tarifa und Andalusien an Kulinarik zu bieten hat. Da
Wow.
gibt es Infos auf meiner Homepage ganz bald. Also ich bin jetzt gerade am Abklären aller Details, in welchen Räumlichkeiten und welches Hotel es wird. Und genau, ich freue mich da auf eine erste kleine Gruppe an Frauen, mit denen ich das probiere, beziehungsweise die ich da auch einmal entführe in mein Meer, ein Tarifa, was ich da erleben durfte und welche Schätze ich da gefunden habe am Meer.
Super. Wenn da jetzt, und das könnte ich mir gut vorstellen, die eine oder andere sagt, wow, dann kann man auf deiner Webseite gucken und vielleicht gibt es da ja, gibt es irgendwie ein Newsletter, wo man dann über News zu
Genau.
diesem Event dann sich auch
Auf
irgendwie informieren lassen kann.
meiner
Dann,
Homepage
also.
gibt es den Link, wo man sich zu meinem
Sehr gut.
Newsletter-Wertschätzungsbrief anmelden kann. Beziehungsweise wenn dich das Meer jetzt schon ganz intensiv ruft und sagst, wow, unbedingt Oktober 2024, da möchte ich mit der Petra in Tarifa diese 4 Tage machen, reicht auch eine E-Mail. Also ich werde die erste Gruppe wirklich so mit 4 Personen ganz klein machen, einfach weil es dann logistisch auch einfacher ist dann mit dem Auto und allem. Und je eher du dich da bei mir meldest, dann kriegst du da auch die Infos von mir direkt zugeschickt. Und
Super.
alle anderen Details landen auf der Homepage und über den E-Mail-Verteiler, genau.
Sehr gut. Petra, vielen Dank. Ich habe ja immer am Schluss eigentlich so eine Frage, die hast du ja schon beantwortet. Jetzt habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt so als Abrunder sozusagen? Und ich hätte gerne eine Botschaft von dir so an Familien, die über dieses, ne, irgendwie mal komplett aus dem System raus für eine Weile, für immer, whatever, irgendwie nachdenken. Was ist so deine Botschaft für Familien, die mit sich mit solchen Gedanken tragen?
Meine Botschaft ist, vernetz dich mit Menschen, die das schon gemacht haben, um da auch die Vision konkreter zu machen. Also wenn der Ruf da ist, dann hör ihn, überhör ihn nicht, hör ihn. Und ja, vernetz dich und besprich das mit anderen, die das schon gemacht haben, weil da passieren ganz viele, oder da öffnen sich viele Türen und auch Bilder, die einen dann noch unterstützen und beflügeln. Also das ist meine Empfehlung an dich.
Super, sehr, sehr gut. Vielen Dank, wie gesagt, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, hier auch diese Erfahrung mit meinen Mamas da zu teilen. Und ich finde es mega spannend und sehr, sehr cool. Und ich glaube, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich bin sehr gespannt, wie es mit euch weitergeht. Vielleicht
Ja,
irgendwann in Tarifa.
wo auch immer, genau. Wir bleiben in Kontakt und vielen Dank für die Einladung. Ich mag deinen Podcast da wirklich sehr und finde das toll, dass du auch diese Worldwide und dieses ja, über die Grenzen hinaus Thema mit reinnimmst
Ja, ich
für
glaube, es
viele.
ist an der Zeit,
Ja.
dass man weit über das hinausdenkt, wo man sich sonst so befindet in
Genau.
seiner Komfortzone. Also alles Gute für euch und
Dankeschön.
bis bald
Tschüss.
wieder. Tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfehle sie doch bitte weiter an andere Familien, die auch von einem Leben mit mehr Sonne, mehr Strand, mehr Freude und mehr Leichtigkeit träumen. Und ich glaube, dass es dazu beiträgt, dass viel mehr Familien sich diese Chancen wirklich verwirklichen und damit auch einen Einfluss nehmen auf die bestehenden Systeme, das bestehende Denken und es dadurch für alle Familien einfacher wird. wirklich die schönste Vision ihrer Familie zu leben. Und deshalb möchte ich dir natürlich wie immer mitgeben, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.